Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von KI und Tech2Go, der Praxispitch hier auf hardwarewartung.com. Bei mir im Studio ist wieder Yusuf, den ich hier herzlich begrüße. Hallo Yusuf, wie geht's dir?
Christian, sehr gut, danke. Und selber?
Ja, mir geht's auch sehr gut. Man kommt ja kaum zu Atem angesichts der vielen neuen Entwicklungen, die sich zurzeit wieder abspielen. Und das betrifft so viele verschiedene Branchen und Bereiche unseres Lebens, dass ich froh bin, dass wir jetzt uns auch wieder drüber unterhalten können und vielleicht das alles auch so ein bisschen verarbeiten können, auch für all diejenigen, denen es so ähnlich geht wie uns. Ja. Aber lass uns doch zuerst mal beginnen mit ein bisschen Feedback, was wir bekommen haben auch wieder. Das ist immer sehr schön. Wir freuen uns, wenn wir Rückmeldung bekommen. Und da kam wieder einiges rein. Fang du doch mal an. Was hast du dir da rausgepickt?
Also ich danke auf jeden Fall für all die, die uns jetzt geschrieben haben in den letzten Wochen. Ich habe das jetzt mal versucht, ein bisschen auch so zusammenzufassen, was so die Themen waren, die wir besprechen sollen. Also erstens einmal, es gab sehr viel positives Feedback über den Detailgrad und dass wir mit der Auswahl der Themen, die wir jetzt hier haben, also da sind sehr viele sehr zufrieden damit. Einige wünschen sich im Speziellen von dir etwas. Und zwar, dein Steckenpferd ist ja die gesamte SEO-Thematik. SEO, GEO, AEO oder wie auch immer. Da gibt es ja sehr viele verschiedene Begriffe. Und da geht es halt auch um dieses ganze Universal, also dieses UCP, MCP, wie spielt das alles mit E-Commerce zusammen? Was ist so der Blick, den du auch hast, wo die Reise mit dem ganzen kommerziellen auf Konsumentenebene, sage ich jetzt einmal, und auch auf der B2B-Sales-Ebene und Marketing-Ebene, wo geht die Reise hin? Ich glaube, das ist so übergeordnet etwas, was jetzt häufiger reingekommen ist. Ich glaube, das ist gerade so dein Steckenpferd. Wie schaut die Welt des SEO und GEO und AI-Optimization aus?
Ja, das ist ein Thema, da könnten wir jetzt wahrscheinlich die ganze Sendung damit füllen und wären immer noch nicht fertig. Denn es verändert sich gerade so gut wie alles, kann man sagen. Fangen wir mal an vielleicht, dass sich die Art und Weise, wie wir das Internet oder das Web verwenden, dass die sich immer mehr so auf den Kopf stellt. Also wir besuchen immer seltener Webseiten, um Informationen zu suchen oder um etwas zu kaufen, sondern wir übergeben das entweder einem KI-Chat oder direkt dann an einen KI-Agenten, der dann alles für uns im Hintergrund erledigt. Das heißt also, Webseiten werden immer weniger so direkte Schnittstellen sein zu den Nutzern, sondern sie werden eher so eine Datensenke sein, aus der dann die KI-Agenten das beziehen können, was sie brauchen, um dann den Auftrag der Nutzer zu erfüllen. Also das Ganze steht so im Hintergrund und das merkt man sehr stark auch an der Art und Weise, wie sich SEO jetzt entwickelt oder entwickeln wird. Gerade für den Bereich, in dem man Webseiten optimiert, ergeben sich jetzt ganz neue Möglichkeiten. Statt wie bisher vieles von Hand machen zu müssen, zum Beispiel Daten aus Tools abzurufen, dann Dinge zusammenfassen, zusammenschreiben, kann man jetzt auf die gleiche Weise auch auf KI-Agenten zugreifen, die dann auch diese Aufgaben erledigen. Und immer mehr Tools in dem Bereich, wie zum Beispiel Sistrix, aber auch die Chrome Developer Tools, Screaming Frog und wie sie alle heißen, die kann man jetzt bequem an die KI, also ich benutze zum Beispiel gerne Claude Code dafür, kann man also bequem anbinden und dann sich einfach die Ergebnisse zentral zusammenstellen lassen. Und einen starken Einsatzbereich von KI in SEO sehe ich vor allem im Bereich Technik, weil dort ist es so, du hast klar definierte Regeln, du hast klar definierte Empfehlungen und das ist natürlich die ideale Ausgangslage, um etwas zu automatisieren und an die KI zu gehen. Weil die muss einfach überprüfen, sind die Empfehlungen eingehalten oder nicht oder bis zu welchem Grad sind sie eingehalten und auf dieser Grundlage können dann Empfehlungen gemacht werden. Also ich glaube, so der Bereich technisches SEO ist der, der als erstes komplett per KI dann automatisiert wird. Ja. Aber auch Themen wie Inhalte, inhaltliche Optimierung, Analysen, welche Inhalte funktionieren gut, welche funktionieren nicht gut, Conversion-Optimierung. Das lässt sich auch alles sehr, sehr gut über KI lösen, denn KI ist eben perfekt darin, Muster zu erkennen. Und genau das braucht man ja. Man kann große Datenmengen reinkippen, die man zum Beispiel aus Google Search Console, Google Analytics oder anderen Tools hat und dann einfach einen Auftrag erstellen, analysiere mir, was hat gut funktioniert und welche Inhalte sollte ich in Zukunft auf dieser Grundlage erzeugen. Und damit kann man dann die verfügbare Zeit und die Ressourcen, die man hat, noch viel zielgerichteter nutzen als bisher. So, und was man aber auch feststellen muss, oder das habe ich jetzt gerade ganz neu erkannt, ist, dass also SEO immer wichtiger wird, auch für die Unternehmen. Also viele sagen ja, man bräuchte jetzt kein SEO mehr, weil es kann jetzt eh jeder alles selber machen mit KI. Aber wenn man sich mal anschaut, wie sich so die Nachfrage nach SEO in den letzten Jahren entwickelt hat, und da beziehe ich mich jetzt auf Suchanfragen oder die Entwicklung der Suchanfragen in Google Trends, dann haben wir gesehen, dass im Mai dieses Jahres, also der gerade jetzt vergangene Monat, dass da die Nachfrage nach SEO weltweit den höchsten Stand in den letzten 5 Jahren erreicht hat. Und das zeigt schon auch, dass wir hier dass wir hier einen zunehmenden Druck haben auf Unternehmen und Website-Betreiber, einfach die nichts verpassen wollen und die sich einem wachsenden Wettbewerb ausgesetzt sehen. Und die Möglichkeiten, jetzt eben auch im KI-Bereich sichtbar zu sein, in ChatGPT, in Claude und anderen Tools, also was wir auch gerne unter dem Begriff Geo dann zusammenfasst, das treibt das noch zusätzlich an. Das bedeutet, SEO ist dynamischer und lebendiger als je zuvor. Und solche Debatten wie jetzt zum Beispiel, es wurde ja auch noch angefragt im Feedback, die LLMS-TXT, die ja immer wieder hinterfragt wird, ob sie sinnvoll ist oder nicht. Also für alle, die nicht wissen, worum es da geht, das ist im Prinzip eine Art Sitemap für die KI, auf der dann klar zu erkennen ist, welche Inhalte, welche Seiten auf einer Website zu finden sind. Und das Ganze in einem bestimmten Format, in einem Markdown-Format. Und da gab es ja lange Zeit diejenigen, die gesagt haben, so eine Datei oder solche Markup-Files sind sinnvoll. Und andere haben das immer wieder abgestritten und in Abrede gestellt, weil sie auch gesagt haben, ja, bisher hat sich keiner offiziell dazu bekannt. Jetzt ist es aber so, Google selbst hat entsprechende Empfehlungen rausgegeben zur Verwendung dieser LLMS-TXT. Nicht in erster Linie für SEO, das muss man dazu sagen, sondern für die Optimierung des Zugriffs durch KI-Agenten. Aber wenn man sich überlegt oder auch wenn man bedenkt, was ich gerade gesagt habe, dann gehört ja auch die Optimierung für KI-Agenten zu SEO, ne? Weil es einfach dem Wandel der Zeit und der Nutzung des Webs geschuldet ist. Insofern ist es aus meiner Sicht jetzt kein Fehler, so eine Datei zu hinterlegen, zumal man das ja mit relativ überschaubarem Aufwand machen kann. Das Gleiche gilt übrigens für diese sogenannten Grounding Pages. Also Grounding Pages sind Seiten, die nochmal die wichtigsten Fakten zu einem Unternehmen oder zu anderen wichtigen Entitäten auf der Website in klarer Form hinterlegen, um zum Beispiel Missverständnisse oder Fehlinformationen in der KI zu vermeiden. Grüße an dieser Stelle übrigens an Hans Kronberg, der das ja sehr leidenschaftlich auch vorantreibt, dieses Thema. Und auch das lässt sich mit relativ wenig Aufwand realisieren. Und ich bin ja immer ein Freund davon, wenn man Dinge ausprobieren kann, die ein geringes oder im Prinzip gar kein Schadenspotenzial haben, dann einfach machen und gucken, ob es funktioniert. Und so wird sich eben auch dieser ganze Bereich in nächster Zeit weiterentwickeln. Du merkst, ich könnte da ewig weiterreden. Deshalb versuche ich mich jetzt mal selber auch ein bisschen zu beschränken an dieser Stelle, aber wir können immer mal gerne wieder darauf eingehen. Ja.
Musst du gar nicht. Also ich kann das nur bestätigen, was du sagst. Der technische Teil ist deutlich einfacher geworden. Ich habe jetzt erst letzte Woche zum Beispiel Performance-Optimierung auf der Webseite gemacht. Mit WordPress ist es ja alles nicht ganz so einfach, wenn man ganz viele Plugins und sonstigen Schnickschnack hat. War halt die Seite ganz schön langsam und dann habe ich gesagt, okay, gut, ich starte jetzt mein Claude und sage, bitte analysiere die Seite und schau, warum meine Seite so lahmarschig ist. Mhm. Und dann hat sie das gemacht und es hat dann 2 Tage gedauert, bis ich da herumgedoktert habe. Und dann haben wir die Ursachen gefunden, haben einen Großteil davon gelöst und jetzt ist sie wieder pfeilschnell. Dass wir andere Dinge dabei kaputt gemacht haben, ist eine andere Sache, aber das ist leider das Risiko. Und was du gesagt hast, dass der Bedarf an SEO so massiv durch die Decke geht, das hat natürlich mehrere Ursachen. Eines natürlich die Opportunities, aber viel eher würde ich sagen die Losses. Weil egal wen du fragst, keiner hat mehr ausreichend Traffic, ausreichend Conversions, ausreichend Drive aus der organischen Suche, um sein Geschäftsmodell weiter aufrechtzuerhalten. Und jetzt sind natürlich also, ich muss irgendwas tun, ja, weil von alleine geht das nicht mehr. Früher war ich in einer Nische und da gab es 3 Player und da hat man sich den Traffic schön aufgeteilt, alles easy peasy, kein Problem. Man muss sich jetzt nicht sonderlich strecken, weil die anderen strecken sich auch nicht und es gibt nur die 3, mehr ist nicht da und das hat Google gewusst. Das heißt, du hast immer viel Traffic bekommen. Jetzt interessiert aber der Traffic niemanden, sondern der End-User stellt nur mal irgendwelche lustigen Fragen an den KI-Bot stellt seine Frage an Google und dann antwortet die AI Overviews mit, wenn du, weiß ich nicht, einen Fernseher montieren willst, brauchst du diese und diese Schrauben. Ja? Und diese Schrauben gibt es dann bei Mediamarkt. Und nicht mehr, und wenn du jetzt irgendeine industrielle Anwendung hast, dann werden nicht mehr nur die 3 Nischenanbieter sozusagen gezeigt, sondern das ganze Thema rundherum und dass die vielleicht woanders auch günstiger da sind, aber halt in einer anderen Branche verwendet werden und jetzt nicht spezialisierend für Fernsehmontagen, jetzt blödes Beispiel, aber sondern halt für, weiß ich nicht, Kastenmontagen. Und dann hast du plötzlich keinen Traffic mehr. Du kriegst sowieso keine Klicks mehr. Selbst wenn der das suchen würde, kriegst du einfach keine Conversions mehr, weil einfach die Frage beantwortet ist. Und wenn es dann darum geht zu sagen, okay, wo kaufe ich das? Dann gibt er dir halt 5, 6 Optionen. Und wenn du da nicht dabei bist, weil du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast, dann ist aus. Ja, dann hast du einfach keine, dann hast du zwar eine Monopolsituation, aber niemanden, der weiß, dass du Monopol bist.
Genau. Ja, ist richtig. Also die Anforderungen, die sind heute auch viel höher als noch vor ein paar Jahren. Ja, also das ist einfach der Zunahme der Möglichkeiten geschuldet. Es ist, denke ich, auch immer wichtiger, so eine Orchestrierung zu haben zwischen den verschiedenen Kanälen, die man nutzen kann und die dann auch die dann aufeinander einzahlen können. Also ich würde heute auch niemandem mehr empfehlen, sich jetzt, das hätte ich übrigens damals auch nicht gemacht, aber heute noch weniger, sich nur auf die Suche zu verlassen als Traffic-Kanal. Denn wir wissen, das kann relativ schnell sogar nachlassen. Es kann natürlich auch schnell wieder ansteigen, aber gerade in sehr informationslastigen Bereichen ist eben der Trend im Moment so, und das betrifft eben auch viele journalistische Formate, dass der Traffic rückläufig ist. Und das lässt sich auch nicht wieder aufhalten. Man kann nur versuchen, da so weit gegenzusteuern, dass es nicht ins Bodenlose geht. Ich sehe auch Bereiche, da ist das noch nicht festzustellen. Also gerade so im klassischen E-Commerce, Transactional-Bereich, wo ich teilweise wirklich auch erstaunliche Zugewinne noch sehen kann, auch gerade im Jahresvergleich. Das erfordert dann aber auch eben entsprechende Maßnahmen und massiven Einsatz von On-Page- und Off-Page-Mitteln. Und selbst dann hat man keine Garantie, das muss man dazu sagen. Ja, ich wollte nur sagen, es gibt verschiedene Fälle, die man da immer unterschiedlich auch betrachten muss. Klar ist auf jeden Fall heute wichtiger denn je, man muss auf so eine klassische Diversifizierung einfach setzen. Also das ist sicherlich ein guter strategischer Rat.
Ich glaube auch, dass der E-Commerce-Teil noch nicht betroffen ist, liegt einfach daran, dass der ganze Transactional-Teil halt tatsächlich auch die Cash-Cow von Google ist letztendlich. Ne? Also die werden jetzt den Teufel tun und die ganzen E-Commerce-Shops in die Hölle schicken, wenn sie im Hintergrund vorbereiten mit einem Universal Commerce Protocol, wie sie das dann monetarisieren. Das heißt, die nutzen jetzt halt das Know-how aus der klassischen informativen Suche, um dann die richtigen Pattern zu erkennen und sehen da auch quasi bei den ganzen E-Commerce-Protokollen oder bei den ganzen E-Commerce-Suchen, was da tatsächlich, wer was zu sagen hat und wer tatsächlich dann die Conversion dann hat, ja, weil Google hat diese Daten, ja, um dann quasi dahinter ihr neues System aufzubauen, das eben nicht mehr auf Advertising basiert, sondern vielleicht auf Umsatz. Ja? Und ich glaube, das ist der Grund, warum die das jetzt noch nicht so aktiv angehen, weil das einfach auch noch nicht reif genug ist, ja, um also dass das gesamte AI-driven E-Commerce ist einfach noch nicht so weit. Und das wird aber soweit sein. Also es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Es wird dann, sobald diese ganzen, wir haben ja in der Google I.O. Spark gesehen, ne? Und Spark wird das Eingangstor sein, das genau auf diese Ecke zielt, die dann sagt, okay, ich möchte jetzt, weiß nicht, schwarze Socken, schaut bitte am Markt die günstigsten schwarzen Socken, die sollen aber möglichst dann einen Gummibund haben. Und Größe 46 sein, ja. Keine Lieferkosten. Und ich möchte, dass wenn die Lieferkosten und wenn ich etwas zurückschicke, dann möchte ich keine Versand, möchte ich das möglichst easy einfach haben. Und dann wird mein Spark loslaufen und sich die ganzen E-Commerce-Shops anschauen, wie da die Bedingungen sind. Und dort, wo es passt, wird er mir dann sagen, hier schau, in dem Shop findest du das. Und sobald es dann genug Leute gibt, die das dann nutzen, werden die das dann kommerzialisieren. Ja.
Google hat ja die Daten auch sozusagen exklusiv über Merchant Center bzw. Shopping Graph. Das heißt, Google muss da gar nicht lange rumsuchen, sondern kann sich einfach über die Daten aus dem Feed versorgen. Und genau das, was du jetzt beschrieben hast, das funktioniert ja inzwischen auch schon ganz gut bei Google. Also, und ein Grund mehr, wir haben es ja auch schon oft thematisiert, um bei der Annahme auch zu bleiben, dass Google zumindest im Consumer-KI-Markt auf Jahre hinweg Nummer eins bleiben wird. Also das ist einfach ein Quasi-Monopolist, kann man sagen.
Jetzt konnten sie halt diesen ganzen Feed, den sie gehabt haben, nur insofern kommerziell nutzen, indem sie dort halt Werbung schalten. Aber das ist ja eigentlich total ineffizient, ja. Also ineffizient aus Endkundensicht, ja. Für Google ist es sehr effizient, weil sie können dasselbe Inventar 500 Mal verkaufen, ja. Oder 5000 Mal verkaufen. Aber für den Endkunden ist es nicht sehr effizient. Und da kommt jetzt eben dieser ganze persönliche Agent ins Spiel. Und ich glaube, sobald das in irgendeiner Art und Weise die Traction findet, wird die Kommerzialisierung umschwenken von Werbung in Richtung agentenbasiertes Einkaufen. Und ich glaube, deswegen ist auch der ganze Traffic auch noch nicht so angefasst. Ja? Weil Google auch kein Interesse daran hat, das aktuell abzudrehen. Aber es ist, glaube ich, sehr klar, wo die Reise hingehen wird. Ja?
Apropos Traffic, vielleicht auch noch jetzt in dem Zusammenhang interessant. Ich habe es ja dir auch im Vorgespräch schon gesagt. Es gibt ja jetzt in der Google Search Konsole einen neuen Bericht oder eine Erweiterung des Leistungsberichts, jetzt speziell für KI-Features. Also das, was viele schon immer gefordert haben, aber mit dem eigentlich keiner gerechnet hatte. Und das soll jetzt erstmal für ausgewählte Websites kommen. Allerdings ohne Klicks. aus gutem Grund.
Wahrscheinlich.
Aber wollen wir nicht meckern? Also ich denke, das ist schon mal ein großer Schritt nach vorne, der auch helfen wird bei der Analyse, welche Inhalte in den KI-Features gut funktionieren, welche nicht. Ähnlich wie in den Bing Webmaster Tools, da gibt es ja schon seit ein paar Monaten. Und ja, sind wir mal gespannt, wohin da die Reise geht. Aber lass uns noch ein bisschen bei Google bleiben. Worauf ich jetzt noch gestoßen bin bei meiner Recherche, ist interessantes neues Feature gegen Telefonscam. Und zwar ist es ja heute so, und das ist schon wirklich erschreckend, man kann heute mit Hilfe von KI ja so ziemlich alles faken. Also nicht nur die Telefonnummer des Anrufers, sondern ja auch die Stimme. Und das kann eben dazu führen, dass du einen Anruf bekommst, was du denkst, das ist von einem Freund von dir. Du siehst seine Nummer und du sprichst mit ihm ganz normal mit seiner Stimme, aber in Wirklichkeit ist es halt ein Fake-Anrufer. Und genau gegen diese Art von Scam hat Google jetzt eine Fake-Call-Detection eingeführt. Und die funktioniert bei Handys, die Phone by Google-App nutzen. Und da funktioniert dann im Hintergrund so eine Art Abgleich oder Handshake, das heißt, ein Telefon fragt beim anderen an, hey, rufst du mich gerade wirklich an? Und das andere Telefon dann sagt, nee, eigentlich nicht, dann kriegt man einen Warnhinweis und dass der Anrufer möglicherweise eben nicht der sein kann, für den er sich ausgibt. Und mich hat es so ein bisschen erinnert an früher, als ich immer noch gerne Vorsicht Falle geschaut habe mit Eduard Zimmermann. Die Älteren unter uns werden sich erinnern. Und da denke ich mir, also heute sind wir ja nochmal ganz anderen Betrügereien ausgesetzt. Und die kann man ja so gut wie gar nicht mehr erkennen. Also es hilft, glaube ich, wirklich nur, da immer zu versuchen, auf dem neuesten Stand zu sein, die Maschen zu kennen und sich eben auch technisch so auszukennen, dass man immer mit so einem gesunden Maß an Misstrauen rangeht, ja. Also wirst du zukünftig, wenn du einen Anruf bekommst, vorsichtiger sein, Yusuf?
Misstrauen ist genau das richtige Wort. Warum macht Google sowas? Ja. Also ich denke mir immer, wenn solche Features rauskommen, die auch wirklich einen Nutzen haben, warum macht das Google? Google macht das ja nicht, weil sie denken, das wäre so super, sondern das ist natürlich um Sprache mitzuschneiden, um Trainingsdaten für Sprache zu sammeln, ja. Und damit WhatsApp quasi aus dem Markt zu drängen und halt auch in den Telco-Markt reinzukommen, ja. Also ich finde das Feature cool und ich finde es gut, gerade für ältere Personen, sage ich jetzt einmal, und auch für nicht tech-affine Personen, dass man so etwas einbringt. Und ich glaube auch, in der Zukunft wird es jeder brauchen. Ja, weil du wirst irgendwann nicht mehr unterscheiden können, ob es ein Fake ist oder nicht. Ja, weil du merkst es dann vielleicht am Verhalten, ja, wenn dein bester Kumpel sagt, du, ich habe da eine super Idee, magst du mal vorbeikommen und ich zeig dir was? Ja, das ist so wie, wer in den 2000er Jahren irgendwie, also jeder, der ungefähr mal 40 plus ist, es gab ja so diese Phase, wo jeder irgendwelche Versicherungen verkauft hat. Das waren so die klassischen Anrufe. Du, ich habe hier eine super Idee, schaust du dir das mal an? Muss ich dir unbedingt zeigen. Und es war dann immer, ich habe irgendein Versicherungsprodukt, lebensgebundene Lebensversicherung, und dann versucht er dich zu überzeugen, wie geil das nicht ist und wie viel Geld du nicht verdienst damit. Und in Wirklichkeit ist es irgendein Multilevel-Marketing-Kram oder irgendein Pyramidensystem. Ja. Jeder hat das vielleicht schon mal erlebt mit Tupperware oder mit Tahiti und Dahuni und Versicherungen und sonst irgendwas, ja. Sowas kann dir in echt passieren. Also, dass deine Freunde dir versuchen, so einen Mist anzudrehen. Oder es ist halt tatsächlich ein Scam, wo die halt wollen, dass du dann irgendwie Geld überweist oder sonst irgendwie Daten von dir rauskriegen über deine Arbeit, Social Engineering. Das sind alles Dinge, die man, glaube ich, nicht mehr unterscheiden kann. Ja. Und eine grundsätzliche Skepsis aufzusetzen, ist halt etwas sehr Unmenschliches. Weil keiner von uns will grundsätzlich skeptisch Freunden oder Anrufen gegenüber sein, wo man eigentlich ein sofortes Vertrauensverhältnis hat. Und dann, auch wenn der jetzt komisch ist, ja, und komische Fragen stellt, dann hat er trotzdem den Freundesvorteil. Und man will ja nicht, dass das verloren geht. Ja? Also würde ich das dann eher einer App überlassen oder einer Technologie, die das kontrolliert. Ja.
Also ein Werkzeug, wie man schnell erkennen kann, ob es sich um einen Menschen oder um eine KI handelt, ist immer noch Humor. Also ich glaube, das ist eines der Gebiete, wo KI immer noch am allerschwächsten ist. Also KI kann einfach keine guten Witze erzeugen oder verstehen. Ja, und, also je nachdem, mit wem man spricht, kann man ja erstmal versuchen, über diesen Weg dann rauszufinden, ob es ein echter Mensch ist oder nicht. Also mir erstmal einen schlechten Witz erzählen.
Und wenn dich dann deine Freunde fragen, ob du irgendwie geistesgestört bist, dann sagst du einfach, ich wollte nur schauen, genau, ob du echt bist.
Genau, ja. Gut, kommen wir damit zur Kategorie, jetzt wollte ich schon sagen, Germany's Next Topmodel. KI's Next Topmodel. Und da haben wir natürlich als allererstes, worüber wir reden müssen, Claude Opus 4.8. Und das Ganze hat in dieser Woche stattgefunden, also die Veröffentlichung. Ich persönlich nutze ja auch sehr gerne Claude und für bestimmte Aufgaben eben auch das Opus-Modell. Aber jetzt die reine Leistung steht ja jetzt da gar nicht so im Vordergrund, sondern etwas anderes, Yusuf. Was ist da die wichtigste Verbesserung?
Also ich würde sagen, das ist das beste Update, das es dieses Jahr gegeben hat. Also von Claude, weil die Benchmarks, ja, alles gut, die sind überall besser und es gibt auch Bereiche, wo sie ultimativ gut geworden sind. So in Mathe-Benchmarks und so haben sich fast um 30% gesteigert und haben fast 100% erreicht. Aber das ist nichts, was den Unterschied macht. Der Unterschied ist tatsächlich, dass er dir sagt, wenn er sich unsicher ist oder wenn er es nicht weiß. Also wenn du ihm eine Aufgabe gibst und sagst, ja, analysier das bitte und sag mir, ob das jetzt funktioniert oder nicht funktioniert, ja, und wie sicher du dir dabei bist, dann sagt er, okay, ja, das können wir machen, aber es ist ja unwahrscheinlich, dass das funktionieren wird. Der große Unterschied zwischen den Opus 4.7 und 4.8 ist tatsächlich quasi die Zuverlässigkeit und die Ehrlichkeit. Und mit Zuverlässigkeit meine ich auch, wenn er Dinge angeht, dann schließt er sie auch ab und zwar korrekt. Und wenn er nicht sicher ist, ob das Ergebnis richtig ist, dann sagt er dir, ich habe das jetzt zwar fertig gemacht, aber ich bin nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Ja? Und das ist schon ein Riesenunterschied. Das heißt, erstens ist die Halluzinationsrate sehr viel niedriger. Zweitens fängt er nicht an, einfach irgendetwas zu bauen, wo er eigentlich nicht sicher ist, ob das jetzt die Lösung ist, sondern er macht dich darauf aufmerksam und sagt, hey, weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ja? Ich schaue es mir nochmal an, ich rechne das nochmal durch und wenn sich herausstellt, dass das funktioniert, dann können wir das umsetzen. Ja? Und das ist schon tatsächlich, wir hatten ja irgendwie vor kurzem mal eben diese verschiedenen Reinforcement Learning Methoden diskutiert, wo man auch das Model incentiviert mit einem, also sozusagen mit der Sicherheit, ja, wie sicher bist du mit dieser Aussage? Und wenn er sagt, ja, ich bin sicher, aber er liegt falsch, wird er bestraft. Und wenn er sagt, nein, ich bin nicht sicher und er liegt richtig, wird er belohnt. Ja? Und ich schätze, das sind so die ersten Modelle, die dieses, die dieses Adjustment in dem Reinforcement Learning bereits eingebaut haben. Und man merkt den Unterschied. Und der Unterschied, ich meine, es ist offiziell, ist jetzt nichts davon bekannt gegeben worden, dass sie das umgesetzt haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das jetzt nicht gemacht haben, weil ich glaube, das ist der einzige Weg, um so ein Modell in diese Bahnen zu bringen. Und ja, und das muss ich sagen, ist wirklich großartig, weil erstens halluziniert es weniger, zweitens einmal ist es genauer und du weißt einfach, woran du bist.
Ja, genau. Also bin auch ein Freund von solchen Dingen, von solchen Verbesserungen. Und das geht eigentlich auch genau in die Richtung, die ich erwarte. Ich hatte letztens eine Diskussion, da ging es wieder um die Frage, ja, KI und Human in the Loop, brauchen wir das noch? Ne? Und meine Erwartung, meine These dazu war, und die sehe ich jetzt auch bestätigt, ist, dass halt menschliche Eingriffe immer weniger werden müssen. Also dass es immer weniger menschlicher Korrekturbedarf, sei es jetzt bei der Content-Produktion oder sonst wo. Und genau das sehen wir jetzt auch hier, in welche Richtung das geht. Ja, also von daher bestätigt das auch so die Trends, die wir an anderen Stellen sehen. Also dass das Ganze immer selbstständiger, autonomer wird und immer zuverlässiger. Und ja, also von daher auch für mich ein sehr wichtiges und gutes Update. Und das wird, ja, denke ich, an vielen Stellen zu Verbesserungen führen, ganz klar.
Genau, und es gibt auch noch ein paar Features, die dazugekommen sind, also so agentische Features, die auch wirklich, wirklich gut sind. Es gibt quasi das Feature heißt dynamische Workflows. Mhm. Und das ist eigentlich nichts anderes als so eine Art Agenten-Orchestrator, wo er sich quasi bis zu 1000 Agenten gleichzeitig an einem Workflow arbeiten können. Ja? Das heißt, es gibt tatsächlich so eine Art, es wird vorher analysiert, wenn du zum Beispiel große Code-Blöcke gehabt hast, um sie zu analysieren, dann war das immer ein bisschen schwierig, dann musstest du das tatsächlich modellieren, auch mit deinen, also ein Agentenmodellierungssystem bauen, wo du sagst, okay, ich habe Analyseagenten, ich habe Agenten, die Dinge zusammenschreiben, die Artefakte definieren, und also du musstest das quasi selber definieren. Und das musst du jetzt nicht mehr. Also du kannst einfach quasi mit dynamischen Workflows arbeiten und es einfach eingeben und sagen, dynamische Workflows jetzt starten. Und dann kannst du ihm sagen, hier ist der gesamte Code. Und dann parallelisiert er alle Abläufe in dem Ding und denkt das komplett durch. Und du kannst dann einzelne Änderungen im Code sozusagen durchführen, die dann auch wirklich funktionieren. Also und es ist nicht nur einfach, weil oft ist es, wenn du Claude 4.7 verwendet hast, dass du sagst, hey, ich möchte dieses Feature einbauen oder Dinge ändern, dann hat er nicht den gesamten Code berücksichtigt, sondern der hat einfach nur quasi den Block berücksichtigt und vielleicht noch die Zusammenhänge, die in diesem Segment quasi stehen, ja, abhängige Objekte oder sonst irgendwas. Aber nicht, wenn das woanders auch noch verwendet wurde. Ja? Und das kannst du jetzt halt tatsächlich machen, indem du ihm einfach sagst, so, nutze das Feature, und dann rödelt er vor sich hin und analysiert das alles und dann macht das quasi in einem Schuss fertig und kann auch ganze Codeblöcke einfach umbauen. Ja? Also ganze Repositories umbauen eigentlich. Ja.
Ja, schon beeindruckend. Und ja, im Prinzip hast du da komplettes Unternehmen oder ein komplettes Team jetzt wirklich in einer Kommandozeile und kannst damit, man ging ja bisher auch schon, aber kannst damit jetzt wahrscheinlich noch in kürzerer Zeit beeindruckende Ergebnisse erzielen. Also das ist sicherlich nochmal ein wichtiger Meilenstein in dieser ganzen Reise. Und gerade für Unternehmen, die KI jetzt für verschiedene Zwecke einsetzen wollen, für kleine und mittlere Unternehmen, bei denen vielleicht auch Personal, Mitarbeiterkosten ein Problem sind oder zum Beispiel auch Fachkräftemangel, ja, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Das lässt sich damit relativ gut auch adressieren. Natürlich immer unter Wahrung der Sorgfalt, die da notwendig ist. Denn man weiß auch, wenn zum Beispiel Code generiert wird von einem Tool wie Claude Code, dann kann der dennoch fehlerhaft sein. Das heißt also, um ausführliche Tests und Sicherheitsmaßnahmen wird man nicht herumkommen. Aber ja, wie gesagt, eine sehr gute Nachricht und ich bin auch sehr angetan davon.
Also ich finde, wie gesagt, ich finde, das ist das beste Update seit langem. Und so wie es ausschaut, ich meine, wir haben jetzt auch schon Gerüchte gehört, dass ja Anthropic vorhat, in den nächsten 1 bis 2 Wochen Mythos-ähnliche Modelle zu launchen. Also Mythos-Klasse Modelle zu launchen. Lustig ist, weil wir hier auch eine Ausweitung des Claude-Mythos auf kritische Infrastruktur 15 weitere Länder hier in der Agenda stehen haben. Das heißt, das Project Glasswing, von dem wir geredet haben, das war ja nur auf so 50 oder 40 Unternehmen irgendwie reduziert und die sich leisten konnten quasi. Und jetzt ist das halt nochmal erweitert um 150 Organisationen in 15 Ländern und so alles so kritische Infrastruktur. Und interessant finde ich auch, dass sie jetzt hier, und das ist ja auch mit, also auch bei Claude Opus 4.8 gibt es jetzt auch ein Feature, das heißt Security, also das Security Guidance Plugin, wo auch so Security-Richtlinien in der Programmierung berücksichtigt werden. Das heißt, es ist schon ein bisschen eine Vorbereitung, so eine Art Mini-Mythos für all die Leute, die es checken, was da möglich ist. Und aber gleichzeitig auch von Claude selber die Ausweitung des Glasswing-Projektes auf weltweit, ja, oder zumindest auf freundliche Länder, sage ich jetzt einmal, oder alliierte Länder und hauptsächlich halt auf kritische Infrastruktur. Was aber so ein bisschen, also ein bisschen kommt es mir heuchlerisch vor, ja, weil wir erinnern uns, vor ein paar Wochen oder was schon vor 2 Monaten, ich weiß es nicht, kam ja Claude Security raus. Und Claude Security war ja das Modell, wo auch die ganzen Security-Buden abgestürzt sind und gemeint haben, oh, und dieses ganze Palo Alto wird sterben und Cloudflare und CrowdStrike und alle sind abgestürzt, ne?
Genau, das war diese SaaS-Pokalypse, wie wir es auch genannt, oder wie es
Genau,
genannt.
also das war der Ursprung war ja quasi in der SaaS-Apokalypse und dann kam der Security, dann kam das Security-Feature und dann sind alle Security-Buden auch noch abgestürzt. Aber das wurde dann recht schnell, dann wurden die meisten wieder nüchtern, als sie gesehen haben, was das kostet, ne? Also dieses Cloud-Security-Feature war so teuer, dass es eigentlich niemanden gibt, der das wirklich nutzen kann, ja? Und jetzt mit diesem Claude-Mythos und dieser Erweiterung auf diese 150 Partner wird darauf hingewiesen, naja, ihr könnt ja eigentlich Cloud Security verwenden, um diese Patches von den Fehlern, die wir entdeckt haben, zu fixen. Und das ist so ein bisschen ein trojanisches Pferd, sage ich jetzt einmal. Keine Ahnung, ich löse eine Krise aus und habe gleich die Lösung dafür. Ich vergifte das Dorf und dann verkaufe ich die das Gegenmittel. Ja. Und genauso wirkt das jetzt gerade für mich, ja, weil sie jetzt wieder damit kommen und sagen, okay, und jetzt wollen sie quasi dieses Cloud Security wieder vorbringen, weil, und das haben wir letzte Woche gehabt, ja, all die Leute, also all die Organisationen, die Mythos eingesetzt haben, um die Bugs zu finden, natürlich zu ihren Service-Providern gegangen sind, die das dann fixen sollen, aber die haben keine Ressourcen. Und dann haben alle gesagt, ja, bitte lass das nicht so, also nicht so schnell launchen, bitte, weil wir kriegen es nicht so schnell gefixt. Und jetzt sagen sie, ja, ja, wenn ihr es nicht fixen könnt, verwendet doch Cloud Security. Ja? Kostet halt ein Heidengeld, aber wir gehen live und könnt euch überlegen, ja, was passiert. Und gleichzeitig eben die Ankündigung, dass sie damit mit Mythos-ähnlichen oder Mythos-Capabilities quasi rausgehen wollen, ist noch ein bisschen ein Druck darauf. Ja? Und das finde ich gerade ein bisschen wirklich, es ist man kann jetzt nicht mehr von Nice Guys reden. Ne? Also es ist sehr, sehr, sehr kommerziell getrieben. Wie siehst du die ganze Sache?
Ja, also ich glaube ja, die Entwicklung lässt sich ja nicht aufhalten. Also wir haben immer leistungsfähigere Modelle, die entsprechend auch ein hohes Schadenspotenzial haben. Also das heißt, wir sind auf Gedeih und Verderb darauf angewiesen, um zumindest Waffengleichheit zu schaffen, solche Tools eben auch einzusetzen, um unseren Code zumindest mal auf Augenhöhe überprüfen oder auch zu sichern. Ne? Und wir begeben uns damit, und ob wir wollen oder nicht, in Abhängigkeit, in immer größere Abhängigkeit von diesen Tool-Anbietern. Aber du hast ja keine andere Wahl. Ja? Also was wäre denn die Alternative? Einfach zu sagen, ich verzichte komplett darauf, dann bist du trotzdem potenzielles Opfer von Angriffen, weil ob du mit denen zusammenarbeitest oder nicht, das ist denen oder vor allem auch denen, die es für böswillige Zwecke nutzen, ja herzlich egal. Insofern musst du ja auf diese Tools zugreifen. Und das ist ja schon so ein bisschen perfide eigentlich, ja. Und du hast ja schon mal angesprochen. Ich liefere sozusagen das Handwerkszeug für Angriffe. Ich liefere aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, mich dagegen zu schützen. Und ich muss diese Möglichkeiten in Anspruch nehmen, wenn ich nicht irgendwie Opfer werden will. Also ich meine, das werden natürlich nicht alle tun. Also jetzt in Bereichen, die jetzt nicht so sensibel sind, da werden, denke ich mal, jetzt nicht so viele zu solchen teuren Lösungen greifen. Aber eher überall dort, wo es Risiken gibt und wo vor allem auch rechtliche Bedingungen bestehen, die mich verpflichten dazu, das zu tun, ja. Also ich bin ja in manchen Bereichen verpflichtet, die bestmöglichen Werkzeuge einzusetzen, um zum Beispiel Nutzerdaten, persönliche Informationen zu schützen. Ja, da muss ich das ja machen. Also habe ich gar keine andere Wahl, ja. Und das ist schon ein bisschen perfide aus meiner Sicht.
Vor allem, wenn man diese Sachen dann auch so teuer macht einfach. Ne? Also man muss ja das auch alles im Kontext sehen. Als die ganze Sache hier angefangen hat, haben wir alle einen Max-Account gehabt, alles war easy peasy und wir konnten das mit unserem OpenClaw alles vollautomatisiert umsetzen. Und jetzt wird sukzessive der Zugang abgedreht. Auch die ganze Enterprise-Ecke wird dazu gedrängt, dass sie token-based das Ganze sozusagen umstellen. Und das ist natürlich um den Faktor 10, 20, 30, 50, 100 teurer. Ja? Je nachdem, was du tust. Und wenn du eben genau diese Elemente hast, wo eigentlich dein Geschäftsmodell gefährdet ist aufgrund dieser Modelle und gleichzeitig erhöhst du aber die Preise und sagst, du musst das jetzt machen, es ist mir wurscht, und dann gehst du halt zugrunde. Das finde ich eigentlich sehr sehr absurd. Und das erklärt auch, warum irgendwie dann die US-Regierung plötzlich 9 Milliarden locker macht, um das Zeug auf ihrer eigenen Infrastruktur laufen zu lassen, damit sie eben nicht Anthropic anfüttern und halt das Ganze absurde Dimensionen annimmt. Aber all die anderen, die beißen die Hunde. Also die werden übrig bleiben. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, deinen, also jegliche Software, die irgendwie ins Internet exposed ist, sauber aufzubauen und zu schützen, dann oder es dir nicht leisten kannst, dann hast du echt ein Problem. Ja? Also es werden jetzt nur noch mehr die überleben, die sich das leisten können.
Ja, also das KI-Darwinismus könnte man es fast nennen.
Gutes Wort. Und,
ja, also es überträgt sich auch mehr und mehr auf diesen Bereich. Ja, also die gesellschaftlichen Auswirkungen und die wirtschaftlichen Auswirkungen der KI, die sind einfach umfassend und massiv. Und das ist ein weiteres Beispiel dafür. Ja, aber ob wir dagegen etwas tun können, das bleibt die Frage. Also vielleicht wir hier in Europa noch eher, weil es wieder vielleicht bestimmte Regulatorien geben wird, die uns dann so ein bisschen davon abschirmen. Aber gleichzeitig birgt es ja auch immer so ein bisschen die Gefahr, dann technologisch abgehängt zu werden. Also das hat alles so viele Facetten und welche Entwicklung das jetzt nehmen wird, das können wir jetzt noch gar nicht feststellen. Was jedenfalls feststellbar ist, ist, dass es ein neues, attraktives KI-Modell, ein offenes KI-Modell gibt aus den USA, nämlich NVIDIA Nemotron 3 Ultra, das angekündigt wurde und das soll am 4. Juni, also morgen, stand unsere Aufzeichnung heute am 3. Juni, soll das kommen. Und das bietet vor allem eine hohe Geschwindigkeit und das kann auch wieder für diejenigen, die jetzt sagen, ich möchte gerne eine DSG-konforme Lösung haben und gleichzeitig auch noch eine performante Lösung haben, die nicht aus China kommt, kann das eine gute Alternative sein. Und ich glaube, du bist auch recht angetan von diesem Modell, oder?
Definitiv. Also das ist nur die logische Konsequenz. Die sich's leisten können, gehen jetzt in diese Ecke. Das ist einerseits Google mit Google Gemma. Also Gemma 4 ist ja eines der Open-Source-Modelle aus den USA. Und jetzt Nvidia, die können sich's auch leisten und die haben auch ein starkes Interesse daran, dass natürlich auch die lokale Inferenz floriert. Und da liefern sie dann halt auch die entsprechenden Modelle. Und natürlich ist dieses Modell auch auf CUDA aufgebaut, klarerweise. Das heißt, wenn du den neuesten NVIDIA Spark hast mit der Vera und N1X Hardware, dann läuft das pfeilschnell. Ja? Wehe, du hast einen Mac. Dann wird das vielleicht nicht so schnell laufen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung und auch in Betracht der Entwicklungen, die wir vorher gesagt haben mit Mythos und all diesen Modellen, die Bedrohungen aufbauen. Was wir schon jetzt immer mehr sehen, ist, dass die Intelligenz von Modellen zwar relevant ist, aber du mit den richtigen Agent Harnesses und den richtigen Frameworks schon sehr viel wegmachen kannst. Und hier war oft einfach quasi die Performance ein limitierender Faktor. Also ob du jetzt 50 Tokens pro Sekunde durchkriegst oder 300, macht schon einen Unterschied. Weil du hast keinen Bock, auf deinem Rechner 20 Minuten zu sitzen und zuzuschauen, wie der einfache Aufgaben erledigt. Hingegen, also wenn du dann fünffache, sechsfache Geschwindigkeit hast, ist das schon auch besser einfach. Ja, du kannst viel mehr Themen lokal abarbeiten. Und wenn du auch noch einen sauberen Agent Harness hast, kannst du tatsächlich auch vielleicht Security Vulnerabilities abarbeiten. Du kannst Coding betreiben, ohne dass du dich blöd zahlst und ohne dass du eben angewiesen bist auf diese sehr großen Frontier-Model-Anbieter, die dich dann auch noch dazu zwingen, dass du das auf Token-Basis abrechnest und nicht auf Subscription-Basis. Das heißt, Nvidia baut hier schon so einen alternativen Weg. Auf der einen Seite füttern sie, natürlich sind sie der Grund, warum überhaupt ein Anthropic überhaupt so erfolgreich ist, weil sie die Hardware dafür haben. Auf der anderen Seite wissen sie aber, dass das auch eingeschränkt ist, weil die irgendwann früher oder später eigene Hardware haben wollen. Das heißt, sie gehen klarerweise dann die Wertschöpfungskette weiter runter und bringen jetzt auch die Modelle. Und dann auch noch die, also das ist auch jetzt angekündigt worden, dass Nvidia jetzt auch in den Desktop-Markt und in den Laptop-Markt reingeht und auch also in den Konsumenten Client Infrastructure, also hier Intel und AMD ein bisschen Konkurrenz macht mit ihren eigenen Chips, die auf Vera oder auf ARM-Architektur basieren. Und es ist nur konsequent, dass sie dann auch eigene Modelle haben, die natürlich dann mit dieser Infrastruktur noch viel besser laufen werden. Und damit hast du quasi Edge Computing mit AI und halt echten guten Capabilities. Und was man halt auch nicht vergessen darf, wir sind jetzt halt hier auf einem Geschwindigkeitstrip, ja. Das, und wir sehen das ja auch an den Chinesen. Claude kommt mit irgendwas raus, in 3 bis 6 Monaten gibt es ein Open-Source-Modell, das genau dasselbe kann. Das kann Nvidia natürlich auch. Und nicht nur, dass es können, sondern die Modelle sind dann auch kleiner. Also du kannst auch eben, indem du diese Modelle distillst, kannst du halt mit 2-3% Abschlägen das halt auch auf einer Inference-Hardware laufen lassen, die du halt auch als Desktop oder Laptop verwenden kannst. Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen diese gesamte Bewegung. Es geht, man kriegt das alles nicht mehr ins Datacenter rein, deswegen muss es auch in die Edge und auch die Modelle müssen dafür vorbereitet sein und Nvidia ist einer der Vorreiter, die genau das tun, die jetzt nicht nur die Capabilities haben, sondern auch die Performance bringen wollen. Und das ist, ja, eine konsequente Verfolgung ihrer Strategie, ja.
Okay, und damit lass uns doch gleich mal noch zum nächsten Modell kommen, was angekündigt wurde, nämlich Grok V9 mit 1,5 Billionen Parametern. Das sind ziemlich viele. Aber gleichzeitig auch einer Meldung, die das so ein bisschen verwässert, nämlich dass 50 Personen aus dem Bereich Forschung und Entwicklung das Unternehmen xAI verlassen. Passt das zusammen oder wie kann man das verstehen?
Ich meine, letzte Woche hatten wir das diskutiert im Rahmen dieser SpaceX IPO-Analyse, dass xAI, also das AI-Unternehmen, das ja jetzt gemerged ist mit SpaceX, mit Grok einfach von Grund auf falsch aufgesetzt war. Also diese Grundidee, wie man so etwas baut, hat der Elon Musk einfach falsch aufgesetzt. Er hat angenommen, dass er hier konkurrieren kann, konnte er aber nicht, weil auch die Datenqualität, also aus diesem X, also ehemals Twitter, jetzt nicht die versprochenen Ergebnisse geliefert hat, weil dort halt einfach viel Blödsinn geredet wird und die Datenqualität einfach nicht so gut ist, wie er geglaubt hatte, dass es tatsächlich ist. Ja? Deswegen hat er ja gesagt, Grok ist der Einzige, der halt aktuell ist und wir mit den Social-Media-Daten von Twitter oder X kann er quasi ein ganzes Modell betreiben und halt hier Konkurrenz machen. Es hat sich herausgestellt, dass das nicht funktioniert. Wir sehen das ja auch bei Meta. Meta hat auch unendlich viel mehr Daten als ein Anthropic, ja. Aber trotzdem haben sie nicht das bessere Modell gebaut. Das heißt, das Setup, und es sind nicht nur die Daten, sondern es ist auch das Setup, das relevant ist. Und das erklärt natürlich hier den Abgang, weil keiner mehr daran glaubt, dass Grog irgendeine nachhaltige AI-Bude sein kann, die irgendwie konkurrieren kann mit einem OpenAI oder Anthropic. Und auch der Kauf von Cursor zeigt ja auch, wo die Reise hingeht. Ja? Dass es eben nicht Grog sein wird, das hier das Rennen macht, sondern es wird ein Cursor sein. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, da wird quasi ersetzt, da wird das Team von SpaceX AI ersetzt durch das Team von Cursor. Und das erklärt natürlich, warum die ganzen Leute gehen, weil die jetzt nicht unbedingt ein SDK bauen wollen in Wirklichkeit. Aber dort ist halt die Kohle drinnen und das weiß auch der Elon Musk. Und deswegen glaube ich, dass, und ich meine, aber mir leuchtet es nicht ein, ehrlich gesagt, warum er dieses Grog V9 Medium da rausbringt, weil will er jetzt damit zeigen, okay, er kann es jetzt doch, oder, ich meine, das ist mir unverständlich, ja. Also, er ist auch so ein, er will irgendwie sich nicht eingestehen, auf der einen Seite sagt er, es war falsch aufgesetzt, und auf der anderen Seite will er sich nicht eingestehen, dass Grog eigentlich ein Fail ist. Und er investiert hier noch weiter Geld, um neue Modelle zu trainieren, statt dass er konsequent sich auf Cursor stürzt und das einfach quasi aufs Maximum hebt. Ja. Also ich glaube, und auch diese Diskrepanz ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die Leute sagen, hey, da glaube ich jetzt nicht mehr dran, weil der hat keinen klaren Plan. Der will alles, aber es ist weder Fisch noch Fleisch.
Ja, ja, ein bisschen undurchsichtige Strategie. Wobei man sieht ja auch, also auch wenn auf den ersten Blick das, was er tut oder getan hat in der Vergangenheit, nicht so viel Sinn zu ergeben schien, dass dann unterm Strich doch viel Geld für ihn bei rausgekommen ist. Und das wird wahrscheinlich jetzt auch wieder der Fall sein. Würde ich jetzt einfach mal erwarten.
Finanziell ist das sicher, also es wird sicher irgendwelche Gründe geben, aber mir ist es nicht klar. Und wie gesagt, Elon Musk ist immer der Meister der Profit, also der Asset Value Optimization oder Financial Engineering. das kann er wirklich gut. Aber ob das jetzt in irgendeiner Art einen realen Mehrwert hat, keine Ahnung.
Okay, damit lass uns mal von den neuen KI-Modellen kommen hier nach Europa, genauer gesagt nach Deutschland und da konkret mal blicken auf die Weiterentwicklung der Infrastruktur. Es gibt ja auch hier in Europa ehrgeizige Ziele. In Deutschland ist der Plan, die Kapazitäten oder die Leistung der Rechenzentren in den nächsten 4 Jahren zu vervierfachen. Und da gibt es jetzt einen, ja, lass es mal Rückschlag sagen, vielleicht sehen wir da auch noch ein anderes Bild. Und zwar wurde ein großes Rechenzentrumsvorhaben jetzt gestoppt im Maintal bei Frankfurt. Und zwar gab es da Proteste vor Ort gegen ein geplantes Gaskraftwerk. Und das könnte natürlich erstmal dieses Ziel, wie es jetzt ausgerufen wurde, ein bisschen in Frage stellen. In anderen Ländern Europas, da läuft es besser. In Schweden zum Beispiel, da gibt es auch entsprechende Möglichkeiten, Energie zu und Stromanschluss zu bekommen. Und wie es jetzt in Deutschland weitergehen soll, muss man abwarten. Also ich persönlich würde ja erwarten, wenn ich mir so die Infrastruktur und Energieversorgung in Deutschland anschaue, dass vorzugsweise in Nord- und Ostdeutschland Rechenzentren gebaut werden. Warum? A, hast du da noch vergleichsweise viel Fläche und B, hast du dort sehr, sehr viele und große Windkraftanlagen. Eigentlich gute Voraussetzungen. Aber es konzentriert sich halt zumindest aktuell noch ziemlich viel auf den Standort Frankfurt. Und man sieht ja, dass das jetzt zunehmend an Probleme stößt. Wie würdest du das bewerten?
Ich sehe das ähnlich wie du. Also ich finde, es wird hier viel zu wenig oder national gedacht. Ja. Es wird immer nur so in Regionen gedacht. Und das ist, glaube ich, hinderlich. Ja. Weil, wie du es schon gesagt hast, eigentlich wäre der Norden und der Osten der ideale, also der ideale Space für neue Rechenzentren, weil es dort schon Ressourcen gibt, die noch nicht ausgelastet sind. Und auch, also es gibt Platz, es gibt Strom, es gibt erneuerbare Energien. Und da jetzt darauf zu pochen, dass man in Frankfurt eben noch irgendwie von Edge Connects noch irgendwas reinstellt und dann sagt, okay, wir machen es wie in den USA, wir bauen da noch ein Gaskraftwerk dazu. Das ist jetzt nicht unbedingt die sinnvollste Lösung. Also da verstehe ich auch, dass es da Proteste gibt. Und ich verstehe aber nicht, warum sie in the first place überhaupt diese Idee gehabt haben, da im Maintal bei Frankfurt das hinzustellen. Also das ist mir noch nicht ganz klar. Es wäre viel einfacher, das irgendwo in Brandenburg zu bauen, weil infrastrukturtechnisch dort einfach viel mehr geht. Selbst in München würde es besser funktionieren. Ja, aber ja. Das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Und andere Länder, eben Schweden, die haben, also das ist natürlich so mit vollen Hosen ist gut stinken. Ne? Wenn du eh nur erneuerbare Energien hast, dann und davon sehr viel Kapazität, na dann ist easy. Ja? Ähnlich ist es ja auch mit Spanien. Aber in Deutschland muss man das halt strategisch angehen, finde ich. Und das tun sie nicht. Weil halt hier die Länderinteressen höher sind als die nationalen Interessen. Und das finde ich nicht sehr schlau. Ja, also das.
Ja, das ist so ein typisches Problem, was wir hier halt haben in unserem föderalen System. Dabei würde ja gerade so eine etwas verteiltere Denkweise viele Vorteile bieten. Wenn man zum Beispiel hergehen würde und sagen, wir bauen die Rechenzentren eben dahin, wo die Windräder stehen und wir verbinden den Bau neuer Rechenzentren gleich noch mit einer Auflage, da entsprechende Stromspeicher mitzubauen. Ja, zum Beispiel entsprechende Batterien, die dann einmal im Falle eines Stromausfalls das Rechenzentrum versorgen können, die aber dann auf der anderen Seite auch das Stromnetz stabilisieren können, wenn gerade mal Flaute herrscht, dann hätte man doch wirklich das Beste aus verschiedenen Welten miteinander kombiniert und man hätte auch eben dieses Argument der Zuverlässigkeit der Erneuerbaren außer Kraft gesetzt. Also man musste einfach auch mal von der Wirtschaft, aber auch von der Politik da ein bisschen kreativer werden und auch eben ein bisschen zukunftsgerichteter denken. Aber das ist ja hier gerade nicht so die Stärke derjenigen, die an der Macht sind, muss ich leider sagen.
Was auch nicht der Fall ist, ist einfach die Energiewirtschaft in Deutschland, also all die Anbieter der Energiewirtschaft, sei es jetzt E.ON und wie sie alle heißen, und auch die Netze. Es kommt mir ein bisschen vor, als ob die gar kein Interesse daran haben, das sinnvoll aufzusetzen. Weil, dass es natürlich opportuner ist, ein neues Gaskraftwerk hinzustellen und dort nicht nur Investitionskosten und dann Förderungen und dann halt irgendwie günstigen Strom zu bekommen, das ist schon klar, dass sie das wollen. Aber aus gesellschaftlicher und auch aus geopolitischer Sicht wäre es viel sinnvoller, hier statt dem Gaskraftwerk ein großes Speicherkraftwerk hinzustellen, weil nur alleine mit dem Speicherkraftwerk wahrscheinlich man genug Netzstabilität und zusätzliche Stromkapazitäten nutzen kann, um das Stromnetz effektiver zu nutzen, weil ein großer Teil des Stroms wird ja deswegen nicht genutzt, also es wird ja immer nur 60% oder so der bestehenden Kapazitäten genutzt, weil man ja immer diesen Ausgleich finden muss. Dass man halt, es dauert halt einfach eine Zeit, bis du halt irgendein Kraftwerk aus- und einschaltest oder die Kapazitäten für diese Zwischenspeicher einfach viel zu gering sind. Und deswegen kannst du auch nicht das Risiko gehen, dass du auf 70-80% Auslastung gehst, weil du sonst Blackouts riskierst. Aber das könntest du sehr wohl, wenn du hier in Speichertechnologie investierst. Und dann vielleicht auch noch die Regulierung der Stromzufuhr in das Rechenzentrum mit berücksichtigst, wo du sagst, hey, das Rechenzentrum kann jetzt mal mit mehr und mal mit weniger Strom laufen. Und
genau. Genau. Und jetzt war ja gestern unser Bundeskanzler zum Wirtschaftstreffen in Bad Saarow, glaube ich, auch in Ostdeutschland. Und er hatte ja auch nichts zu verkünden, außer ihr macht eure Sache ja ganz gut, aber mehr können wir auch nicht tun. Also so sinngemäß, ja. Und da hätte man ja jetzt auch wirklich erwarten können, dass so eine Initiative mal kommt, dass man sagt, hey, pass auf, hier, ihr seid ja der beste Standort für, keine Ahnung, für erneuerbare Energien und für zukünftig für Uhr. Und wir machen euch jetzt einfach zum Hub für all das. Ihr werdet sozusagen das neue Zentrum in Deutschland. Dass man den Leuten dann einfach auch eine Vision gibt und sagt, hier, das ist das Ziel, da wollen wir hin und da profitiert ihr alle davon. Aber das ist komplette Fehlanzeige bei uns in der Politik. Ja, ich will jetzt auch nicht so sehr ins Politische abgleiten, aber man sieht halt einfach auch, wie diese Themen miteinander sehr stark verwoben sind.
Ja, wir werden nachher sehen, dass es sogar noch viel, viel mehr verwoben ist, als uns allen klar ist.
Ja, genau. Bevor es soweit ist, kommen wir aber noch ganz kurz zu Microsoft. Und die stellen jetzt oder lassen die Cloud-Code-Lizenzen, die sie verwendet haben, auslaufen und gehen jetzt zurück zu GitHub Copilot CLI. Und was bedeutet dieser Move und was können wir daraus lernen?
Ära der Tokensubventionierung ist vorbei, heißt das übersetzt. Und wir sehen jetzt immer mehr auch in den Medien, also ich glaube, der Uber-COO oder CFO hat irgendwie gemeint, oh, wir haben unser Tokenbudget schon in den ersten 3 Monaten durchgebracht. irgendein Konzern hat irgendwie Cloud Code aktiviert und es nicht geschafft, da Limits einzustellen. Und die haben in einem Monat 500 Millionen Dollar Rechnung bei Cloud gehabt, also bei Anthropic, weil sie es nicht gebacken gekriegt haben, das irgendwie zu kontrollieren. Und bei Microsoft ist jetzt genau dasselbe, ne? Also die Kosten für diese Cloud-Lizenzen sind so hoch gegangen, dass es irgendwie irrwitzig klingt, dass sie das denen zahlen, zumal sie selbst ein eigenes Produkt haben mit GitHub Copilot, das genau das tun soll, was Cloud Code tut. Und dass sie jetzt hier die Reißleine ziehen und sagen, so, wir kündigen jetzt alle unsere Lizenzen, ist einfach nur konsequent. Ja? Ich meine, die Frage ist, ob sie es hier hinbekommen werden. Und die Frage muss man wirklich ehrlich stellen, weil selbst Codex kriegt es kaum hin. Ja, also OpenAI, und die sind sicher der zweitbeste am Markt und haben so von den Ressourcen her sicher ähnliche Ressourcen wie Anthropic. Aber Microsoft hat diese Ressourcen in der Form nicht. Und Microsoft hat auch nicht die Wissenschaftler, hat auch nicht die fähigen Talents. Und das jetzt einfach über den Kapitalstift oder über übers Geld zu regeln, ist ein klassischer Microsoft-Move. Ja? Also ich habe ein beschissenes Produkt, also was mache ich? Ich bundle es mit irgendeinem anderen Produkt subventioniere es so lange, bis das andere Produkt ausgestorben ist, weil meins ist zwar beschissen, aber es ist billig oder es kostet nichts. Und das versuchen sie jetzt mit GitHub Copilot, die internen Coder und die internen Software-Developer irgendwie zu entwöhnen, quasi von dem guten Cloud Code und jetzt das beschissene Copilot zu nutzen. Aber ja, so, es ist nur die klassische Konsequenz. Ob das zu dem gewünschten Ergebnis führen wird, ist eine andere Frage. Ja, ich glaube nicht, aber mal schauen. Also Microsoft ist sehr gut in der Execution gewesen, aber jetzt nicht der Innovationstreiber. Sie haben ein gutes Gefühl gehabt, indem sie in OpenAI investiert haben. Da haben sie viele Milliarden gut gemacht. Und durch das Nutzen der OpenAI sozusagen Fähigkeiten haben sie es geschafft, dass sie das irgendwie verkauft kriegen. Und zwar an die ganzen Konzernkunden, die das irgendwie nutzen. Und ich verstehe gar nicht, wie oder was sie damit tun, aber auf jeden Fall nichts Brauchbares. Und jetzt wollen sie es intern auch so haben, damit sie sozusagen, damit alle gleich mit den gleichen beschissenen Tools arbeiten sollen.
Okay, ja, gut, aber am wenigsten wird die Rechnung nicht mehr so hoch sein. Also ein Vorteil hat es mit Sicherheit.
Sind wir dann beim Börsengang von Anthropic?
Ja, genau, guck mal, apropos hohe Rechnung, ja. Das ist eines der Top-Themen, die wir heute besprechen wollen. Und das ist ja jetzt wieder dein Spielfeld hier, nämlich der geplante Börsengang von Anthropic. Wurde ja schon in den Nachrichten auch drüber berichtet. Also die Zahlen, die kursieren und wird wahrscheinlich jetzt auch bald soweit sein. Und jetzt würde mich mal auch interessieren, wie du das einschätzt und welche Konsequenzen sich daraus ergeben, auch im Blick auf die Wettbewerber, vor allem natürlich OpenAI. Also alles sehr spannend gerade.
Na, es ist wirklich, wirklich sehr lustig. Es ist wie so eine Soap-Opera, finde ich. Weil ja OpenAI hat ja letzte Woche ihr S1-Filing. Also S1-Filing ist quasi, du kannst der SEC, das ist die Börsenbehörde, dein Prospekt für den Börsengang zur Verfügung stellen. Die prüfen das dann und wenn das für gut befunden wird, kann man damit Investoren werben und dann an die Börse gehen. Und das hat ja OpenAI letzte Woche angekündigt, dass sie das jetzt machen möchten und das auch verdeckt, klarerweise. Also verdeckt deswegen, damit es nicht public wird. Und damit die SEC auch Feedback geben kann, was jetzt gut ist und was schlecht ist. Ja, und was sie irgendwelche Dinge noch ändern müssen. Wenn es nicht verdeckt wäre, müsste es quasi schon bombenfest sein. Wenn es verdeckt ist, kann es jetzt noch ein bisschen wischiwaschi sein. Und nachdem OpenAI das angekündigt hat, SpaceX auch schon seinen Börsengang angekündigt hat, ist jetzt Anthropic, hat jetzt, ich glaube, vorgestern angekündigt, dass sie jetzt auch ihr S1-Filing eingereicht haben, verdeckt an die SEC. Und das ist wirklich super Sprengstoff, muss ich sagen. Also zuerst mal bezüglich der Bewertung. Anthropic hat letzte Woche eine Series H abgeschlossen, also eine im privaten Markt eine Finanzierung abgeschlossen über 65 Milliarden auf einer Bewertung von 965 Post-Money. Das heißt, somit ist Anthropic offiziell mehr wert als OpenAI. Das ist mal Schritt Nummer eins. Das heißt, da haben sie OpenAI eins reingewürgt. Schritt Nummer zwei. Die Zahlen, die sie jetzt berichtet haben, sie haben berichtet, dass sie jetzt bereits 47 Milliarden auf einer Runrate von 47 Milliarden sind. Das heißt, und Anthropic liegt bei 30. OpenAI liegt bei 30. Das heißt, sie sind von der Bewertung im Private Markt ähnlich bewertet, haben aber fast 50% mehr Umsatz.
Krass.
Was sagt das? Ja? Das sagt uns, dass sie quasi OpenAI richtig in die Suppe spucken. Das heißt, selbst wenn OpenAI es schaffen sollte, vor Anthropic an die Börse zu gehen und Anthropic es schafft, dass das S1-Filing sozusagen dann safe draußen ist, dann haben sie einen Vergleichswert. Das heißt, der Börsengang von OpenAI, warum sollte ich in OpenAI investieren zu irgendeiner Bewertung, sagen wir 1,5 Billionen, weil das ist so wahrscheinlich bei OpenAI wird es wahrscheinlich eher 1,2 Billionen sein. Und bei Anthropic könnte ich mir vorstellen, also wenn man sich das Wachstum und die Kapitalisierung anschaut, würden die wahrscheinlich einen Börsengang machen, der größer ist als SpaceX. Also die ganzen Wettmärkte sagen, dass Anthropic auf eine Bewertung von 1,8 Billionen an die Börse gehen könnte. Das heißt, das ist dieselbe ähnliche Bewertung wie SpaceX, nur dass hier tatsächlich Fundamentals dahinter stehen. Also tatsächlich Umsätze und Geschwindigkeiten und wenn ich jetzt die Chance hätte zu investieren in OpenAI oder Anthropic und die gehen vielleicht in 2-3 Wochen Unterschied an die Börse, dann würde ich auf gar keinen Fall in OpenAI investieren, wenn ich in Anthropic investieren kann, das vielleicht ein bisschen höher bewertet ist, aber halt ein viel, viel, viel bessere Zahlen hat. Und das ist schon, also das ist ganz lustig, dass die das sozusagen, dass die diese Karte spielen. Das ist aber auch gleichzeitig auch ein Zeichen dafür, dass auch sie die Wolken, also da hinten braut sich wirklich ein fettes, fettes Gewitter zusammen, ja. Und auch das sehen sie. Und ich glaube, wenn sie es nicht schaffen, dieses IPO-Window innerhalb, also bis zum September, also August, September, Oktober, irgendwie hinzubekommen, dann werden sie massiv abstürzen. Und zwar aus mehrerlei Hinsicht. Und ich glaube, das ist jetzt Anthropic auch klar geworden. Und jetzt könnte ich jetzt ausschweifen, weiß nicht, das ist jetzt eine gute Idee, ich könnte jetzt schon ausschweifen und hier mal versuchen, den geopolitischen Kontext hier herzustellen. Ja?
Mhm.
Soll ich das tun?
Bitte, bitte.
Wir haben ja aktuell gerade, also wir sehen es in den Nachrichten, es gibt ja diese Iran-Krise. Und diese Iran-Krise zeigt sich, indem die Straße von Hormuz im Moment blockiert ist. Wir haben hier mehrere Parteien. Wir haben den Iran, wir haben USA mit dem Trump, wir haben Israel und wir haben Libanon und wir haben die Hisbollah. Und jetzt haben wir ganz viele Konfliktparteien da drinnen, die hier total verwoben sind. Und das führt dazu, dass die Verhandlungen viel schwieriger sind, als alle angenommen haben, weil alle unterschiedliche Interessen haben. Und der Trump hat geglaubt, er kann da einfach reingehen und sagen so, wir sagen allen, was sie hören wollen und dann wird sich der Konflikt schon lösen. Aber das wird nicht passieren. Das heißt, und wenn das nicht passiert, passiert eine zweite Sache, und zwar der klassische Oldschool, die klassische Oldschool-Wirtschaftskrise. Und zwar auf der Grundlage von Öl. Das klingt jetzt blöd, ja. Aber der einzige Grund, warum wir jetzt noch keine massive Inflation haben, obwohl die Ölpreise so weit oben sind, also die sind bei $80 bis $120, ist, weil alle Staaten aus ihren Reserven quasi alles freigeben. Alle Staaten erlauben es, jetzt ihre Reserven zu leeren, damit eben der Ölpreis nicht an die $150 oder $160 geht. Weil würde das passieren, dann würde es eine massive Steigerung der Preise geben, eine massive Ansteigung, also ein massives Ansteigen der Inflation. Und was passiert, wenn die Inflation steigt? Dann steigen die Zinsen. Und wenn die Zinsen steigen, dann ist kein Kapital mehr da. Weil mit jedem 0,25%, das hier an Zinsen sozusagen hochgeht, kann man nicht mehr diese Milliarden investieren in irgendwelche Fantasien. Und auch das Rückzahlen all dieser Special Purpose Vehicles für diese ganzen Data Center werden zum Problem, weil irgendwann musst du das Geld zurückzahlen und wenn du aber jetzt statt 3 Milliarden plötzlich 5 Milliarden zurückzahlen musst, weil die Fed die Zinsen erhöht hat, dann geht sich das plötzlich mit deiner Marge nicht mehr aus. Und dann musst du plötzlich sagen, oh, ich kann das Asset nicht mehr finanzieren. Und dann führt eines zum anderen und dann haben wir genau diese diese Kaskade von Unternehmen, die scheitern. Also am Anfang wird es immer die Neo-Cloud-Provider, die das alles auf Pump finanziert haben, treffen. Dann wird es vielleicht ein Oracle treffen und in letzter Instanz trifft es vielleicht die Hyperscaler. Aber auch die Hyperscaler, die sind auch nicht dumm, die haben ja das Kapital. Und da haben wir auch eine weitere Meldung mit Alphabet, ja, die jetzt zum ersten Mal auch eine Kapitalerhöhung gestartet haben. Das heißt, sie geben Aktien im Wert von 80 Milliarden raus. Also das ist quasi wie ein IPO. Ja? Also der SpaceX IPO wird mit 75 Milliarden bezeichnet und jetzt Alphabet gibt einfach mal eine Kapitalerhöhung für 80 Milliarden an den Markt. Ist jetzt alles nicht ganz so dramatisch, weil der Warren Buffett kauft 10 Milliarden davon zu einem guten Preis. Aber das sagt uns schon, dass alle sehen, dass dieses Ölpreisthema dazu führen wird, dass die Zinsen steigen. Und wenn die Zinsen steigen, wird es diese Kaskadeneffekte geben. Und dann ist das ganze IPO-Window zu diesen Fantasiebewertungen tot. Dann kriegst du die nicht mehr an die Börse. Und deswegen sputen jetzt alle, so schnell wie möglich an die Börse zu kommen, bevor eben dieser Moment eintritt. Und er wird eintreffen, weil die Iran-Krise wird sich nicht über Nacht lösen, wie alle glauben.
Aber ich dachte, es gibt wir stehen noch kurz vor einer Einigung, da hat auch der Trump gesagt.
Genau. Jede Woche seit Monaten stehen wir kurz vor einer Einigung. Und es ist natürlich klar, dass er das sagt. Weil er hat ja auch gar keine andere Möglichkeit. Aber schaut man sich die Parteien an, es gibt, der Iran hat überhaupt kein Interesse, dass sich der Konflikt löst. Weil für sie es überhaupt, solange es einen Waffenstillstand gibt, hat das für sie, also ist quasi, die Zeit spielt für sie. Sie sagen, okay, ihr müsst Libanon, also Israel muss Libanon und die Hisbollah in Ruhe lassen. Also damit greifen sie aktiv in die Sicherheitspolitik von Israel ein und sagen, die Sicherheit von Israel darf nicht sicher sein, was ja das Interesse von Israel ist und gleichzeitig auch von der USA. Weil die USA will natürlich auch, dass Israel sicher ist, weil die ja verbündet sind. Und Iran sagt, aber Israel darf nicht sicher sein, weil die Libanon und Hisbollah müssen so weiter bestehen, wie sie sind. Ja? Und damit hast du schon eine Pattsituation und das Druckmittel ist die Straße von Hormuz. Und der Trump sitzt jetzt mittendrin, hat die ganze Kacke angerichtet und kriegt sie nicht mehr auseinander gedröselt, weil der Iran einfach sagen kann, ja, dann lassen wir es halt weiter zu oder schickt halt ein Speedboot noch rein und oder legt noch ein paar Minen und das war's. Ja? Und selbst wenn die USA jetzt ihr größtes Druckmittel verwenden würden und sagen, okay, wir bombardieren das in Grund und Boden, wird der Schaden in der gesamten Region so groß sein mit all den Verbündeten, mit Dubai und Vereinigten Arabischen Emirate, die ganze Ölraffinerie-Ecke da unten, wenn der Iran anfängt, nur die Raffinerien anzugreifen, ist es egal, ob die Straße von Hormuz zu ist oder diese Raffinerien tot sind. Weil das Ergebnis ist dasselbe. Wir haben eine Ölkrise, der Ölpreis steigt auf 150, 160, vielleicht höher. Und dann gibt es wiederum eine Inflation. Und wenn eine Inflation gibt, steigen die Zinsen. Das heißt, in keinem Szenario steigt USA gut aus. Und es gibt eigentlich keine Lösung zu dem Problem, außer man gesteht denen irgendwelche Schweinedeals ein, sagt, okay, Straße von Hormuz und alle müssen jetzt Iran Geld abdrücken und Iran darf jetzt noch ein Atomprogramm machen und was auch immer. Ja, also es ist eine Situation, die sich nicht lösen lässt. Weil die Interessen jeder Partei komplett konträr sind. Und das werden wir on a long run sehen. Ja? Weiß nicht, wie sie das auflösen wollen, aber für uns alle bedeutet das, wir sollten uns darauf gefasst machen. Das und auch diese ganze, und jetzt komme ich wieder auf diese Lokalpolitik, ja, mit diesen, ja, wir subventionieren jetzt doch den Benzinpreis und so. Genau. Hey Leute, ihr habt keine Ahnung, ja. Das ist Bullshit, ja.
Das ist halt, wenn der Politik jeglicher, wie soll ich sagen, jegliche Vision und jegliche Zukunftsperspektive fehlt, ja. Genau das kommt dann dabei raus. Und jetzt wäre die Zeit, spätestens jetzt, ist eh schon zu spät, aber jetzt Vorkehrungen zu treffen, dass wir eben nicht mehr so abhängig sind. Ne?
Genau. Apropos Gaskraftwerk, ne? Frankfurt, ja. Und so.
Genau. Genau. Also
ganz blöde Idee. Ja?
Völlig bescheuert. Oder, keine Ahnung, jetzt irgendwie noch Milliarden für Gaskraftwerke oder für Atomkraftwerke ausgeben zu wollen, die dann in 20 Jahren vielleicht immer noch nicht fertig sind. Bis dahin hat man alles mit Batterie und Speichern zugepflastert und ist so unabhängig. Ja, oder hat Wasserstoffinfrastruktur aufgebaut. Ja, also alles.
Mal China totale Überkapazitäten hat in allen Bereichen, sowohl in Speicher, sowohl den ganzen Windrädern als auch Solar, die geben das zum Spottpreis raus. Wir müssten nur sagen, machen wir.
Ja.
Statt dass wir dann protektionistisch sagen, ja, aber wir haben noch ein Werk irgendwo in Niederbayern, da werden 3 Solarpanels pro Jahr gebaut und denen wird es urschlecht gehen.
Ja, genau, genau. Also, ja, aber wir müssen mal einen Politik-Podcast noch machen, vielleicht zusätzlich. Das würde sich anbieten.
Genau.
Okay.
Würde uns da Freude machen, Freunde machen, ist eine andere Frage, aber.
Ja, ich meine, aber das kann ja auch nicht die, wie soll ich sagen, das Ziel sein. Ich glaube, man muss da polarisieren, sonst bringt es auch gar nichts. Ne? Aber ich glaube, dass. Es geht nur darum, Informationen eben möglichst objektiv wiederzugeben und auch offen zu sein für die Meinung der vermeintlich anderen Seite. Und ich glaube, dann kann man nicht viel falsch machen. Ne? Genau, also das Thema mit Alphabet und der Kapitalerhöhung, das hattest du ja schon angesprochen. Und dann würde ich sagen, lass uns doch zum Ausklang noch kurz etwas besprechen, was wahrscheinlich in Zukunft auch immer wichtiger werden wird. Und zwar hat Richard Sutton, er ist einer der bekanntesten Forscher im Bereich generative KI und Turing-Preisträger. Er hat sich auf einem Vortrag, ich glaube, der war aber schon im Februar, ich bin aber jetzt erst drauf gestoßen, hat er sich darüber geäußert, dass ja die generative KI eigentlich gar nichts Neues schaffen kann, sondern im Prinzip mehr oder weniger nur das wiedergibt, was schon da ist. Ich meine, es ist auch keine wirklich neue Erkenntnis, aber es ist trotzdem wichtig für die Entwicklung der KI in der Zukunft, denn um etwas Neues erschaffen zu können, da muss eben die KI ihre eigenen Erfahrungen sammeln können. Und da schlage ich wieder die Brücke zum Thema World Models, was wir hier auch schon öfter besprochen haben. Er nennt zum Beispiel das Programm AlphaGo und die ständige Interaktion mit einer Umgebung, die dynamische Daten generiert und dass die KI dann auch aus dem Erfolg und Misserfolg ihrer Handlung lernen kann. Darauf basierend kann sie dann kreative, neuartige Lösungen entwickeln. Und das wird uns, glaube ich, in nächster Zeit sehr stark beschäftigen, wenn wir einfach sehen, wo Large Language Models an ihre Grenzen stoßen. Und ich glaube, das Thema World Models wird in nächster Zeit immer wichtiger werden. Das Ganze kann man sich angucken, den Vortrag gibt es auf YouTube, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, wir werden dann auch den Link in den Shownotes hinterlegen. Aber du hast ja da auch ein großes Interesse an dem Thema und deine Einschätzung würde mich natürlich auch interessieren an dieser Stelle.
Ich muss dem Richard Sutton auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht recht geben. Also ich glaube auch, dass es ein paar Barrieren gibt. Ich bin jetzt nicht so der Verfechter dieser Theorie, die er ja recht präsent darstellt mit die LLMs oder Large Language Models tun ja nur Pattern Recognition machen und eigentlich nur das wiedergeben, was bereits existiert. Das ist zwar richtig, also ist jetzt faktisch, technisch richtig, aber faktisch, technisch entsteht auch ein Großteil des neuen Wissens aus genau diesen Erkenntnissen. Ja, also auch bei Menschen. Nicht aus Dingen, die komplett neue Gedanken bringen, sondern aus Zusammenhängen, aus einem Bereich ein Pattern in einem anderen Bereich etwas ganz Neues erzeugt. Ja. Und das war Lernen schon immer. Aber da kommen wir dann genau zu dem Thema Lernen, weil das eines der tatsächlichen Probleme ist, dass die aktuellen Transformer-basierten Large-Language-Modelle ja kein klassisches Learning haben. Also sie haben kein Continual Learning-Prozess, weil ja das immer mit einem Pre-Training und dann mit einem Mid-Train und dann Post-Training-Element durchgeführt wird. Wir kennen den Ansatz von Google, diese Titan-Transformer-Architektur, wo es quasi so langläufige Informationen gibt, die wo immer nur die neuesten Sachen dazukommen und das andere verdrängen. Also es ist eine Art mehrschichtige Transformer-Architektur, die könnte das Problem des Continual Learning zwar auf eine gewisse Art und Weise lösen, indem es quasi Hierarchien von Know-how einbaut. Aber es ist trotzdem, was, und da kommen wir auch schon zum nächsten Problem, solange es keine Selbstreflexion in dem Sinn der, also wenn die KI nicht eigene Erfahrungen machen kann, dann ist es schwierig, dass sie neue Erkenntnisse bekommt. Klingt jetzt einfach, aber im Kontext einer künstlichen Intelligenz ist das super kompliziert. Ja? Also ein AlphaGo, also das ist quasi das, was diese ganzen Spiele und auch den Schachmeister und den Go-Weltmeister geschlagen hat, hat deswegen alle geschlagen, weil sie sozusagen selbst angefangen hat, gegen sich selbst zu spielen und einfach alles so lange zu simulieren, so dass auch Spielzüge, die wir Menschen nie gemacht hätten, weil sie eigentlich nicht sinnvoll klingen, dass er die trotzdem gemacht hat. Und je mehr Rechenleistung du hast, desto mehr konnte er einfach neue Strategien entwickeln, die ein klassischer Mensch nicht gekommen wäre, weil er diese Strategie gar nicht erst in Betracht gezogen hätte, weil sie aus dem Grundspielprinzip nicht logisch klingt. Und das ist natürlich, also dieses Reinforcement Learning, das ist das, was er hier vorschlägt, dass es eine Art Reinforcement Learning gibt, die aber jetzt quasi zwar mit Feedback, aber einfach willkürlich einfach irgendwelche Iterationen macht und dann per Zufall auf Dinge draufkommt, so ein bisschen so ein evolutionäre Algorithmen. Das kann natürlich zu einer Entwicklung führen, die wir noch nicht gesehen haben. Aber ich glaube, solange es keinen Referenzrahmen gibt, wie bei Menschen, also ich mache etwas und das, was ich mache und was ich erlebe und erfahre, hat einen Input oder einen Output. Solange das nicht gegeben ist, glaube ich, kann es kein Continual Learning in dem Sinn geben. Sonst ist es einfach nur ein Datensammeln und ein Datenansammeln ohne einer Bewertung. Und das ist meine Hypothese. Und da kommen wir auch zu dem Punkt World Models, ja, also Large Language Models oder Transformer-basierte Large Language Models versus World Models. World Models haben die Eigenschaft, dass sie Dinge verstehen, also im Gesamtkontext verstehen. Und das heißt, sie kennen die Regeln, wie Dinge zusammenhängen. Und wenn du das jetzt auch embodyen würdest, also in einen Roboter reinsetzt und einen Referenzrahmen des Bodies, also des Roboters quasi hernimmst, in Zusammenhang mit World Models, dann können wahrscheinlich ganz neue Dinge entstehen, und zwar Erfahrungen. Und dann kann quasi dieser Roboter tatsächlich Erfahrungen sammeln, die vorher noch nie existiert haben und aus denen er lernen kann. Und dadurch, dass es World Models sind und es Zusammenhänge zwischen den Kontexten gibt, kann er auch komplett neue Dinge erfahren. Also die vorher nie in irgendeiner Art und Weise da gewesen sind. Also das ist meine Sicht der Dinge. Das heißt, und das ist auch immer noch der Grund, warum ich immer noch glaube, dass wir mit klassischen Large Language Models oder Transformer-basierten Modellen niemals zu dieser AGI oder ESI kommen werden. AGI vielleicht schon, aber ESI würde ich sagen, würden wir nie kommen. Und dafür braucht es eben meiner Meinung nach World Models oder Modelle, die World Model ähnlich sind, die halt ein Continuous Learning Konzept beinhalten. Und sich selbst referenzieren können, also und Teil quasi eines Referenzrahmens sind.
Spannendes Thema, und wir werden dazu auch in nächster Zeit noch einen Artikel rausbringen, gerade auch um Large Language Models und World Models miteinander zu vergleichen und eben auch zu beleuchten, für welche Einsatzmöglichkeiten, Einsatzzwecke diese unterschiedlichen Ansätze dann auch verwendet werden können. Also das werden wir demnächst rausbringen und werden es euch dann auch natürlich hier nochmal kurz vorstellen. So,
was ist denn übrigens deine Meinung? Das würde mich auch nochmal interessieren.
Meine Meinung? Ja, also...
hast du dich fast davon gestohlen?
Ich habe schon gedacht, du wirst es nicht bemerken. Ja, also ich wollte schon so elegant in Richtung Abmoderation übergehen, aber jetzt hast du mich erwischt. Was ist meine Meinung dazu? Also ich habe ja auch eingangs schon erwähnt, also wofür sich... Large Language Models besonders gut eignen, wofür ich sie auch sehr gerne verwende. Und das ist eben alles, was mit Mustererkennung und so weiter zu tun hat. Ja? Also das ist für mich sicherlich der klassische Einsatzbereich momentan. Ich würde auch so ein bisschen noch über das, was Richard Sutton gesagt hat, hinausgehen. Und würde anmerken, es gibt durchaus Möglichkeiten, der generativen KI auf Basis von Large Language Models zusätzliche Fähigkeiten zu verleihen, auch sich auf aktuelle Stände zu bringen. Wenn wir sagen, Retrieval Augmented Generation zum Beispiel ist eine Möglichkeit, mit neuen Informationen ausgestattet zu werden oder eben auch auf Grundlage bestehender Informationen Verknüpfungen, Erkenntnisse zu gewinnen. Ich glaube, auch das funktioniert mit LLMs schon sehr gut. Wo es eben dann schwierig wird, ist einfach da, wo es um Verständnis geht und wo es dann einfach darum geht, eben Zusammenhänge zu erschließen, wofür es einfach eigene Erfahrungen braucht, die jetzt nicht nur in Form von Text repräsentiert sind, weil Text oder Sprache ist aus meiner Sicht auch ein Medium, das gewisse Kenntnisse voraussetzt, damit sie sinnvoll eingesetzt werden kann. Ja, also das heißt, ich hab da gestern bei meiner Recherche einen ganz guten Spruch gelesen. Ich weiß nur nicht, ob ich den noch richtig zusammenbekomme. Und zwar, ich bin da auf einen Spruch gestoßen im Zusammenhang mit KI und Sprache. Und sinngemäß geht er so, ich kriege ihn nicht mehr genau hin. Also Sprache ist nicht das Mittel, um Intelligenz zu erlangen, sondern es ist das Ergebnis von Intelligenz. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Das heißt, wenn man Intelligenz schaffen möchte, nur mit Hilfe von Sprache, wird es nicht funktionieren. Man braucht allerdings Intelligenz, um Sprache zu erzeugen, beziehungsweise sie ist dann mehr oder weniger das Ergebnis davon. Ja? Also ich glaube, das drückt es ganz gut aus. Und von daher denke ich, der logische nächste Schritt wird es sein, mehr und mehr Richtung World Models zu gehen für bestimmte Anwendungsbereiche. Aber in vielen, wofür wir KI heute einsetzen, sind Large Language Models mehr als ausreichend. Das sehen wir ja auch an den Ergebnissen, die da erzielt werden, an Mathematikproblemen, die gelöst werden, die noch kein Mensch lösen konnte und so weiter und so weiter. Sodass das sicherlich sehr stark auf den Einsatzbereich ankommt. So, jetzt habe ich auch noch was dazu gesagt.
Ja, auch sehr interessant, ja. Also ich finde den Ansatz tatsächlich sehr interessant, dass du sagst, das, was wir eigentlich sehen, das ist ja auch der Grund, warum wir glauben, dass es Intelligenz ist, weil der Output, der hier generiert wird, eigentlich nur aus Intelligenz heraus passiert sein kann. Aber die Wahrheit ist, es ist halt ein Modell. Das heißt, du hast all das Wissen der ganzen Welt da reingehauen und deswegen kann er das wiedergeben. Aber das heißt nicht, dass die Intelligenz steckt immer noch in den Worten, aber diese Worte wurden erstellt von Menschen. Ja? Also die Sprache wurde erstellt von Menschen und deswegen wirkt es jetzt intelligent, ist es aber in dem Sinn nicht. Ja, ist ein sehr interessantes Gedankenmodell.
Richtig. Und ja, es ist komprimiert eigentlich so diese Grundproblematik sehr schön in einen schlichten Gedanken und dient, glaube ich, auch ganz gut als Metapher oder als Bild, um das auch noch ein bisschen besser erklären zu können, was damit gemeint ist. Sehr gut. Dann komme ich jetzt zur Abmoderation. Und ja, unsere Zeit, wenn ich auf die Uhr gucke, Stunde 41 aktuell in der ungeschnittenen Version. Wenn ihr das jetzt hört, könnte es ein anderer Zeitstandsanzeiger sein, aber ungefähr wird es hinhauen. Ja, ich denke, es war wieder von allem was dabei und das, was ich eigentlich jede Woche hier an dieser Stelle sage, bestätigt sich einmal mehr, nämlich es wird nicht langweilig. Und von daher freue ich mich schon sehr auf die nächste Folge, die wir zusammen aufnehmen werden. Und ich sage erst nochmal vielen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Danke auch für euer Feedback. Das ist immer sehr hilfreich und schickt uns auch gerne mehr davon, wenn euch etwas interessiert oder wenn ihr einfach kritisch Rückmeldung geben wollt. Wir freuen uns über jede Nachricht. Und genau, ansonsten auch noch danke natürlich an dich, Yusuf, und an dieser Stelle dann tschüss an alle und bis zum nächsten Mal.
Danke auch dir, Christian, für die schöne Zeit und auch an alle, die uns jetzt auch in den letzten Wochen auch geschrieben haben. Danke, dass ihr auch hier jetzt dran geblieben seid und bewertet uns, sprecht über uns, empfehlt uns, folgt uns. Wir freuen uns über alles, was ihr über uns oder mit uns besprechen wollt. Und ja, dann sage ich euch noch eine schöne Woche und wünsche euch noch alles Gute und freue mich auf nächste Woche. Tschüss!